SRF 3.
Wie eine belgische Region die EU in Schwierigkeiten bringt. Die Union kann das Freihandelsabkommen mit Kanada nicht unterzeichnen, weil Wallonien nicht will. Wie eine Entscheidung der UNESCO zu diplomatischen Verstimmungen mit Israel führt. Das Land will nicht mehr mit der UNO-Organisation zusammenarbeiten, wegen der Bezeichnung des Tempelbergs. Wie ein Blick in die Sterne eigentlich gar nichts bringt. Erst komplizierte Berechnungen haben gezeigt, dass sich Astrophysiker bei der Anzahl Galaxien gehörig verschätzt hatten. Und das Wetter: in der Nacht gebietsweise Regen, morgen zeitweise im Westen und im Wallis ziemlich sonnig, 14 bis 17 Grad. Info 3, heute mit Patrick Seiler. In Belgien hat das Parlament in der Region Wallonien einen Entscheid gefällt, der das Potenzial hat, die nächste Krise in der Europäischen Union auszulösen. Das wallonische Parlament sagt nämlich Nein zum Freihandelsabkommen CETA, das ist jenes zwischen der EU und Kanada. Das bedeutet, die nationale belgische Regierung kann zum Freihandelsabkommen auch nicht Ja sagen und entsprechend kann es auch die EU nicht, zumindest vor der Hand. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Normalerweise können Regionen wie Wallonien bei der Ratifizierung von Freihandelsabkommen nicht mitreden. Normalerweise handelt die EU-Kommission solche Abkommen aus und am Schluss ratifizieren das EU-Parlament und der Ministerrat das Abkommen. Aber das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada ist anders. Die Mitgliedstaaten warnten die EU-Kommission seit Monaten eindringlich vor diesem normalen Vorgehen beim Abkommen mit Kanada. So nehme das Misstrauen der Menschen in die EU-Institutionen zu, deshalb sollen auch die Mitgliedstaaten darüber abstimmen können. Jean-Claude Juncker gab dem Druck widerwillig nach und entschied noch vor den Sommerferien, das Abkommen allen Mitgliedstaaten zur Ratifizierung zu unterbreiten. Doch damit ändern sich die Spielregeln fundamental. Erstens müssten alle 28 Mitgliedstaaten zustimmen und zweitens entscheidet jeder Staat selber, wie die Ratifizierung abläuft. In Belgien etwa müssten alle Regionen zustimmen. Und so haben plötzlich innerregionale Fragen eine europäische Bedeutung. Das Nein des wallonischen Parlaments hat sich schon lange abgezeichnet. Vor allem die Regierungsparteien standen unter Druck der mehrheitlich freihandelskritischen Bevölkerung, unter Druck auch der Bauern, welche Angst haben vor der kanadischen Konkurrenz. Die Christsozialen und die Sozialdemokraten befürchteten, bei den nächsten Wahlen abgestraft zu werden. Dieses Nein ist eigentlich untypisch für Belgien. Normalerweise versuchen sich die Politiker irgendwie zu einigen, aber nun geht das wallonische Parlament auf Konfrontation mit der nationalen Regierung und dem nördlichen Landesteil Flandern. Beide unterstützen das Abkommen mit Kanada und auch auf Konfrontation mit Europa. In Belgien werden nun hektische Verhandlungstage anbrechen. Allerdings gehen die meisten Beobachter davon aus, dass die wallonische Regierung am Nein festhalten wird. Der zuständige belgische Minister wird dann nächste Woche seinen europäischen Kollegen mitteilen müssen, dass sein Land nicht unterzeichnen kann, solange das Abkommen nicht nochmals verändert wird. Und so können plötzlich die wallonischen Wähler und Bauern, kann plötzlich eine einzelne belgische Region die ganze EU blockieren.
Israel will in den Bereichen Bildung und Forschung vorläufig nicht mehr mit der UNESCO zusammenarbeiten, Karin Britsch.
Der Grund für diese Dissonanz: in einer UNO-Resolution wird nur der arabische Name für den Tempelberg in Jerusalem aufgenommen, nicht aber der hebräische. Der Tempelberg ist aber für beide Religionen, für das Judentum und für den Islam, sehr wichtig. Die Juden fühlen sich nun benachteiligt. Der israelische Bildungsminister kritisiert die Resolution, verleugne die Geschichte und unterstütze den islamistischen Terror. Die Chefin der UNESCO hat inzwischen reagiert. Jede Gemeinschaft Jerusalems habe das Recht auf die klare Anerkennung ihrer Geschichte mit der Stadt. Die Qualität von medizinischen Leistungen müsse verbessert werden, fordert die Gesundheitskommission des Nationalrats. Gemäß Hochrechnungen würden in der Schweiz jedes Jahr 2'000 bis 3'000 Menschen sterben aufgrund von vermeidbaren Fehlern. Das müsse ändern. Die Kommission empfiehlt dem Nationalrat deshalb, auf einen entsprechenden Entwurf des Bundesrats einzutreten. Der Ständerat hatte den Entwurf in der Sommersession abgelehnt. Er hält die Vorlage für unnötig. Der Entwurf des Bundesrats will unter anderem Qualitätsprogramme für Ärzte und Spitäler ausbauen. Im Machtkampf um die Kunststiftung des Schweizer Multimillionärs Bruno Stefanini ist ein Entscheid gefallen. Das Bundesverwaltungsgericht hat den beiden Kindern Stefaninis Recht gegeben. Diese sollen weiter die Mitglieder des Stiftungsrats ernennen. Der Besitz der Stiftung umfasst tausende Kunstwerke, aber auch 4 Schlösser, darunter Schloss Granson. Die amerikanischen Banken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo haben mit ihren Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen. Alle 3 Banken melden Milliardengewinne. Auch die Bank Wells Fargo, die wegen des Skandals um Scheinkonten enorm unter Druck steht. Die Bank hatte vor 2 Wochen bekannt gegeben, dass Mitarbeiter mehr als 2 Millionen unautorisierte Kundenkonten eingerichtet hatten. Und damit der Blick an die Börse, die Daten mitgeteilt von Six Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.095 Punkten, 1,2% im Plus. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,8%. Der Euro wird zu 1.0877 gehandelt und der Dollar zu 98,83 Rappen.
Info 3 Abend.
In Thailand haben die Menschen damit begonnen, vom verstorbenen König Bhumibol Abschied zu nehmen. Für viele von ihnen war der König ein integraler Bestandteil ihres Lebens. Entsprechend groß sind Trauer und Anteilnahme. Heute wurde der Leichnam vom Spital in den Palast übergeführt. Hunderttausende Menschen säumten die Straßen und gaben ihrem König das letzte Geleit. Karin Wenger war dabei.
Dicht gedrängt standen die schwarz gekleideten Männer, Frauen und Kinder am Straßenrand. Viele hatten gerötete Augen oder weinten leise. Hunderttausende waren gekommen und doch war es still wie in einer Kirche. Als die Wagenkolonne mit dem Leichnam vom Spital in Richtung Königspalast rollte, sanken die Menschen auf die Knie und falteten die Hände in einem letzten Gruß. Er sei gekommen, um dem König die besten Wünsche mit auf den Weg in den Himmel zu geben, sagt der Tanzlehrer Nopirun. Mit dem Tod des Königs gehe eine Ära zu Ende, glaubt auch Titinan Pongsudirak, der Direktor des Instituts für Sicherheit und internationale Studien an der Chulalongkorn-Universität in Bangkok.
We've had a lot of turmoil in Thailand. There was a coup in 2006, there was a coup in 2014.
Wir hatten so viele Unruhen in Thailand, 2005 Proteste, die 2006 zu einem Militärputsch führten, dann 2014 ein weiterer Putsch. Aber der Tod des Königs, das ist etwas ganz anderes. Das rüttelt die ganze Gesellschaft auf. Das Land, in dem wir aufwuchsen, gibt es nicht mehr.
Die Motorcade ist jetzt in die Grand Research Icing Gate.
Und so war der Trauerzug von heute auch der Abschied von einer Zeit, in der der König eine gottähnliche Stellung hatte. Die Wagenkolonne mit seinem Leichnam bog am späten Nachmittag langsam in den Hof des großen Palastes ein. Hier vollzog der 64-jährige Kronprinz die rituelle buddhistische Waschung. Er wird es sein, der seinen Vater als König ablösen wird. Doch noch steht der Zeitpunkt der Krönung nicht fest und der Kronprinz sagte, er wolle noch trauern, bevor er den Thron besteige. Diese Verzögerung habe hier niemand erwartet, sagt Titinan Pongsudirak.
So this for us was unexpected.
Die nächsten Wochen werden sehr heikel werden. Der königliche Nachfolger ist ganz anders als sein Vater. Niemand wird dieselbe Aura und denselben Respekt haben wie der verstorbene König. Die Monarchie wird sich verändern. Es gibt Unsicherheiten bei der Nachfolge und mögliche Machtkämpfe. Offene Kritik darf weder Pongsudirak noch irgendwer sonst, der in Thailand lebt, am Kronprinzen üben. Wer das trotzdem wagt, muss aufgrund des strikten Majestätsbeleidigungsgesetzes damit rechnen, für viele Jahre hinter Gitter zu wandern. Dennoch ist klar, der Kronprinz ist umstritten. Nicht alle stehen geeint hinter ihm, auch nicht in der Armee, der mächtigsten Institution des Landes. Diese habe bislang ein äußerst enges Verhältnis zur Monarchie gepflegt, so Pongsudirak.
We will see more military dominance.
Die Armee wird noch stärker werden in den kommenden Wochen und Monaten, glaubt der Professor.
Info 3 Abend.
Der Sternenhimmel. Schon was unser Auge erblickt, scheint unendlich. Und nun ist dieser Sternenhimmel oder vielmehr das Universum noch viel unendlicher geworden. Laut der neuesten Entdeckung internationaler Wissenschaftler enthält es nämlich mindestens 10-mal so viele Galaxien als bisher angenommen. Der größte Teil dieser Galaxien ist mit den heutigen Instrumenten gar nicht zu sehen. Kevin Javinski ist Astrophysiker und Professor an der ETH Zürich. Ich habe ihn gefragt, wie man diese Galaxien denn entdeckt hat, wenn man sie gar nicht sehen kann.
Man hat sie entdeckt, indem man die Daten, die Bilder vom Hubble Space Telescope im Detail analysiert hat, Modelle angesetzt hat und gesehen, dass es da noch mehr geben muss.
Inwiefern beeinflusst nun diese Entdeckung die Forschung?
Wir haben jetzt einen ersten Ausblick darauf, dass im entfernten Universum, dass es noch viel mehr von diesen Baby-Mini-Galaxien gegeben hat, die letzten Endes in Galaxien wie unsere eigene Milchstraße geendet sind. Die werden dann quasi später durch galaktischen Kannibalismus Teil größerer anderer Galaxien.
Und was macht nun die Forschung zukünftig mit diesen Erkenntnissen?
Wir warten gespannt auf den Start des sogenannten James Webb Space Telescope. Das ist der Nachfahre des Hubble Space Teleskops. Das wird wahrscheinlich Ende 2018 starten und 2019 haben wir dann hoffentlich die ersten Daten und werden diese Baby-Mini-Galaxien im frühen Universum wahrscheinlich direkt sehen können.
Nun sind also 90% der Galaxien für uns schlicht nicht erkennbar, bis jetzt auf alle Fälle. Was bringt mir als Laie eine solche Erkenntnis?
Ich denke, es ist ein weiterer Schritt im Erkenntnis der Natur des Universums, in dem wir leben. Also wir haben jetzt einen weiteren Baustein, einen weiteren Schritt in der Geschichte, wie wir von winzigen Quantenfluktuationen nach dem Urknall, wie die gewachsen sind, bis plötzlich wir dann ganze Galaxien voller Sterne und Planeten und auch Menschen haben.
Und was ist das für ein Universum?
Es ist ein Universum, das nur zu einem kleinen Teil aus sichtbarer Materie wie Tische und Stühle und Menschen und Ozeane besteht. Ein Großteil der Rest der Masse ist in der dunklen Materie und da hoffen wir natürlich in den nächsten 10 Jahren, dass wir da besser verstehen, was das wirklich ist. Und der Rest, über 70% unseres Universums, ist in einer Form, wir geben dem den Namen dunkle Energie, aber das ist eigentlich nur ein Ausdruck unserer Ignoranz. Wir haben keine Ahnung, was das wirklich ist.
Nun sind wir also einsamer im Universum und erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo da draußen Leben gibt?
Ich denke, dadurch ist die Zahl von Galaxien natürlich viel größer geworden, aber ich denke, die Gesamtanzahl von Sternen, die möglicherweise Planeten mit Leben haben, die hat sich wahrscheinlich nicht groß verändert. Dadurch ist aber natürlich das Universum immer noch voll mit solchen Planeten, wo es möglicherweise Leben gibt. Und dadurch ist die stöhnende Leere unseres Universums ein kleines bisschen mysteriöser geworden.
Das war Kevin Javinski, er lehrt an der ETH in Zürich. Und das war Info 3, heute im Studio Andi Lüscher und Patrick Seiler. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.